Herzlich willkommen zur 559. Ausgabe des Sneakpots. Wir sind im wilden Westen unterwegs und reiten dort durch, wo reitet man da lang? Durch die Prärie.
Ja, genau.
Mit mir hier, der Sheriff im Dorf, das ist Robert Krüger.
Ich hab da staubig Hose und das ist also, und außerdem werde ich sie verhaften. Stefan Giesbert, sie böser Cowboy, sie.
Hallo.
Wieso mein Cowboy in der hessischen die Akzent hatte, weiß ich auch nicht.
Der wurde, glaube ich, in der hessischen Prärie gedreht.
Ja, richtig.
Das ist dann bei Hanau und dann links.
Ich dachte, es ist oben irgendwo so hessisch-Lichtenau oder so. Da ist doch die Prärie.
Alles nördlich von Gießen ist Prärie.
Ja, das ist wirklich so.
Ja, stimmt. Oh, jetzt machen wir uns unbeliebt bei allen. Naja. Ja. So.
Du hast alte Schinken der großen Westernkunst geguckt.
Ja, das ist richtig.
Erzähl. Erbarmungslos. Worum ging's?
Erbarmungslos. Ich habe hier gerade. Entschuldigung, ich habe hier. Jetzt bin ich wieder da. Erbarmungslos. Ist gar nicht so ein alter Schinken, der ist von 1992. Also ja, ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen alt, aber...
Da sind zwei von den vier Kollegen, also nee, zwei von drei Mitkollegen, mit denen ich im Büro sitze, noch nicht geboren gewesen.
Ja.
Ja, gut. Ja, also von wegen alt und alt, aber erzähl weiter.
Ja, wir waren noch in der Schule.
Das, ja, gut. Ja, total und war damit schon fast fertig, ja.
Ja, aber also sagen wir so, ist es ein Western? Ist es auch wohl eine... Der Western, ich kenne mich mit Western zu wenig aus, jetzt weiß ich nur ein bisschen was ich über den Film gelesen habe. Es ist schon eine der Western, die man zu den großen dazu zählt, aber es ist halt ein sehr später Western. Und von daher erzählt er wohl ein bisschen anders. Es geht jedenfalls um eine Kleinstadt, Big Whiskey, was irgendwie für mich jetzt sympathisch gemacht hat. Dort, und da jetzt wird es nicht mehr so sympathisch, wird eine Prostituierte von einem Freier irgendwie mit einem Messer, der zerschneidet ihr irgendwie das Gesicht, weil sie sich über ihn lustig macht. Das geht dann ein bisschen hin und her und dann jagen sie den weg und es kommt aber nicht zu einer Anklage, weil der Sheriff irgendwie sagt, hier, wenn du bestimmt was bezahlst, dann gibt's keine Anklage. Und die Prostituierten wehren sich dann und verbreiten irgendwie Gerüchte von wegen, dass eben sie nicht nur im Gesicht geschnitten wurde, sondern, weiß ich nicht, den Arm ab und der ganze Körper voll Schnitte und so weiter und die Ohren abgeschnitten und Augen aus. Also total dramatisch und sammeln Geld und sagen halt hier $1,000 für den, der die Viehtreiber oder was auch immer sie waren, umbringt. Und dann spricht sich das so langsam im Westen rum und wir sehen dann Bill Money, gespielt von Clint Eastwood, wie er in seiner Farm ist und da mit seinen beiden Kindern arbeitet. Die Frau ist gestorben, das sieht man irgendwie, oder Anfang einen Titel einblenden. Ganz schrecklich, da war's. Das fand ich nicht so schön. Und jedenfalls wird er dann überredet und reitet dann auch los, lässt seine Kinder, die sind irgendwie, weiß ich nicht, 8 und 10 oder so, mal für 2 Wochen alleine mit der Farm.
Ja, kann man ja mal machen.
Kann man mal machen, ja. Nee,
komm mal klar hier, ne?
Genau, geht mal rüber zu der Tante so und so und ja, die kümmert sich dann ein bisschen um euch und sonst
passt man auf die Kleine vergessen, auf. Die Schweine zu füttern.
Ja, nee.
Und lass den Eber nicht raus.
Ja, keine Ahnung. Der hat auch irgendwie Schweinepest oder Fieber. Jedenfalls, ist alles nicht so. Und
die hatten da gar keine Schweine, gell? Die haben immer Kühe gehabt und Pferde.
Aber die hatten Schweine.
Echt?
Okay. Ja, die haben irgendwie die Schweine gejagt. Und und man sieht halt auch, wie tollpatschig hier ist, was echt, also diese Western-Szenen sind echt gut gespielt, aber wenn er dann so tollpatschig ist und nicht aufs Pferd kommt und nicht richtig, das war so scheiße gespielt. Das habe ich ihm keine Sekunde geglaubt.
Also andere Leute haben es ihm geglaubt.
Ja, der ist ja hoch prämiert worden dafür, aber die Szenen fand ich echt nicht gut. Jedenfalls reiten sie dann los und versuchen eben die $1,000 zu verdienen, indem sie die beiden kalt machen. Sie holen noch irgendwie in den ehemaligen Partner von Bill Money ab und reiten dann weiter. Der Partner, Ned Logan, gespielt von Morgan Freeman. Der Sheriff, den man da sieht, gespielt von Gene Hackman. Also gut besetzt, möchte ich sagen.
Ja, das ist das Who is Who der Zeit, ne? Also von schon so harten Männerfilmen, so auf jeden Fall. Also Gene Hackman, habe ich früher gerne gesehen. Also mittlerweile macht er, lebt er überhaupt noch?
Oh, ich weiß es nicht.
Mal gucken. Aber wenn er ist, auf jeden Fall jetzt ein alter Herr, der, glaube ich, schon länger nichts mehr macht.
Ja. Ja, und also ich muss sagen, der Film hat mich echt gut unterhalten, auch wenn er natürlich die eine oder andere oder das ein oder andere unangenehme Thema verhandelt, also aber eben auf so eine sehr raue Art und Weise und nicht den Westen so romantisiert. Jetzt letzte Woche ist hier Red Dead Redemption 2 rausgekommen gerade.
Grand Theft Horse, bleibt doch dabei.
Grand Theft Horse, genau. Da befassen sich ja, also jedenfalls irgendwie in meiner Blase taucht das dauernd auf, dass alle möglichen Leute das jetzt spielen. Und ich finde, bei dem Spiel wird halt der Westen schon eher so romantisiert gezeigt. Und hier ist es einfach nur unschön und eben auch, wenn sie dann anfangen, da die Leute kalt zu machen, das ist halt nicht so, Schuss, jemand dreht sich viermal durch die Luft, fliegt hin und ist weg, sondern der verreckt halt einfach erbärmlich. Und so unangenehm wie das war, so gut dargestellt fand ich das. Und
jetzt muss ich immer, wenn ich an Clint Eastwood und an Western denke, dann denke ich natürlich unweigerlich an Spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Und demzufolge an epische Bilder. So dieses Ultra, also CinemaScope, Widescreen-Zeugs.
Genau.
Duelle und solche Dinge. Also werden diese klassischen Checkmarks so alle gesetzt oder ist, also ich glaube, dass ich Erbarmungslos mal gesehen habe, aber bei mir fließen die alle so ineinander zu so einer Masse und ich habe gerade nicht so richtig, mein Vater war großer Western-Fan früher, weshalb ich immer mal wieder Western mitgeguckt habe, von den quatschigen Bud Spencer und Terence Hill Varianten bis zu dem ganz ernsthaften Zeug. Habe ich wahrscheinlich alle mal gesehen, aber in meiner Erinnerung sind die alle eine Matschepampe, bis auf die paar wenigen, die ich später geguckt habe, als ich älter war.
Ja, nee, Duell gibt's nicht. Also es gibt eine Schlägerei und es gibt auch mal, wird einer einfach nur so verprügelt und es wird mal jemand gefoltert und es werden auch Leute erschossen aus größerer Entfernung, aber so dieses klassische, man steht sich gegenüber, Fliege fliegt, landet irgendwie und einer zieht und so weiter, diese Szene taucht nicht auf. Es gibt schöne Landschaftsaufnahmen, aber der Film ist schon recht zügig erzählt. Also zwischendurch hatte ich sogar ein oder zwei Situationen, wo ich dachte so, fehlt da jetzt was? Weil es war irgendwie so, ich glaube, das haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier im Sneakpot besprochen, eben wenn eine Szene fertig gedreht ist oder gezeigt ist, dass rübergebracht worden ist, was man sagen will, kann man ja wegschneiden in dem Moment. Das war, wie hieß der?
David Mamet.
David Mamet, genau. Der hat das da in seinen Büchern mal sehr ausführlich beschrieben. Und hier war das eben auch bei ganz vielen Szenen so, ja, sie sind da irgendwie abends sitzen am Lagerfeuer, er macht seine Pfanne sauber und sie reden so ein bisschen. Und ja, nachdem irgendwie 3 bis 5 Sätze gesprochen worden sind und das rübergebracht wurde, was er sagen wollte, Schnitt, nächster Tag, gleißende Sonne, die sind unter Beschuss. So, okay.
Ja,
alles weitere erzählt. natürlich sehen wir auch gerade in der Umgebung von der Stadt, in der Umgebung, wo er wohnt, den einen oder anderen oder einige Establishing Shots, aber eben nicht, ja, sie reiten durch die Prärie und sie reiten noch eine Stunde durch die Prärie und sie reiten noch ein bisschen durch die Prärie und dann reiten sie noch ein bisschen. Nee. Also, ja, es gibt irgendwie mal so einen Musikzusammenschnitt, so reiten, reiten, Sonnenuntergang, reiten, reiten, Sonnenuntergang, okay, sind da.
Und dann kotzt das Pferd. Ja, wissen wir alle.
Ja.
Das war doch auch so ein Western mit Bully Herbig und so.
Ja, ja, den musste ich irgendwann mal auf einer Busfahrt zu irgendeinem Turnier gucken, aber ich habe keine Erinnerung mehr.
Ich weiß nur noch, dass das Pferd Jacqueline hieß und dass man, dass es, dass du so ein Offscreen, Offscreen hat das gekotzt und du hast nur ihn sagen hören, Jacqueline nicht durch die Nase. Oh.
Ja, gut.
Ja, also, das heißt also quasi unangenehmes Thema, ernster Film, aber interessant, gut, schnell erzählt, schnell gut, gepaced, gut erzählt.
Gut,
und
genau, gut erzählt, spannend erzählt, nicht zu langsam, das finde ich ja eben, ich glaube, das ist das, was mich früher, wenn ich mal Western geguckt habe, dass sich das irgendwie gefühlt immer so zieht. So, eh gefühlt bei älteren Filmen, gut, 92 haben wir jetzt eben festgestellt, ist gar nicht so alt, wie wir, nein, ist viel älter, als es sich für uns anfühlt. Aber eben nicht so ein ganz altmodisches Schnitttempo wie jetzt aus den 60ern oder 50ern. Ich habe ja mit Jenny vor einiger Zeit mal viele richtig alte Filme geguckt. Da war das Tempo dann doch schon höher, moderner. Fand ich richtig gut.
Und nicht umsonst vielleicht hat dieser Film damals 1992 oder 93 dann bei der Oscarverleihung unter anderem den Oscar für Best Film Editing bekommen.
Mhm. Und bester Film und beste Regie. Also
bester Film, beste Regie und halt bester Nebendarsteller. Gene Hackman. Und Gene Hackman hat den bekommen. Und Regisseur ist in dem Fall auch der Hauptdarsteller, also Clint Eastwood.
Ja, das muss ich ja sagen, da werfe ich mich ja bei so Situationen immer selber ein bisschen raus, wenn ich ihn dann sehe und er macht irgendwas, so, ja, wie directest du sowas? So, da sitzt er da und dann isst er noch irgendwie einen Apfel fertig und dann redet er und dann so, nee. Also das fällt mir in meinem Kopf so schwer, das richtig hinzukriegen, dass man da gleichzeitig präsent ist und die Szene einschätzen kann, wie die aussieht, was da passiert, wie die wirkt und aber in der Szene drin ist und sie selber spielt.
Wir hatten letzte Woche den Film mit Bradley Cooper und Lady Gaga mit Christoph besprochen, Star is Born. Und dazu hatte ich ein Interview mit Bradley Cooper gehört, weil das ja auch sein Regie-Erstlingswerk war. Und er gesagt hatte, dass er sich in dieser Rolle am wohlsten fühlt, weil er, dann ist er ganz vorne dran sozusagen, dann ist er direkt gegenüber, er ist nicht hinter irgendeiner Linse, sondern er ist direkt mit den anderen Schauspielern in der Szene spürt dort am besten, ob es gut ist oder nicht.
Okay.
Und er sieht zwar vielleicht nicht, wie es aussieht, klar, da muss er sich auf seinen DP verlassen, dass der das vernünftig einfängt und dass der im Zweifel was sagt, wenn es irgendwie kacke war. Aber wenn er dem vertraut und weiß, dass der weiß, was zu tun ist, dass das gut aussehen muss, dann spürt er quasi vom Spiel her, ob sein Gegenüber gut war und er fühlt vielleicht auch aufgrund von Erfahrung, weil er es schon lange genug macht, ob er selber das jetzt gut delivered hat oder ob es kacke war, ob es nicht so rüberkam, wie er wollte, dass es rüberkommt. Und ob er es dann lieber gleich nochmal macht oder so. So weit hat er es nicht ausgeführt, dass ich interpretiere jetzt auch ein bisschen was in seine Worte rein, aber das war so im Wesentlichen der Kern von dem, dass er sagt, wenn ich da direkt vorne bin und direkt gegenüber meiner Partnerin, in dem Fall dann Lady Gaga, und wir spielen so eine Szene, dann weiß ich, ich spüre das dann, ob das gut ist oder nicht, so ungefähr.
Okay. Ja.
Also na klar, wie directest du dich selbst? Ja, das ist... Ja, genau. Du musst dann schon eine ganz gute, geschulte, ordentliche Selbstwahrnehmung haben und wahrscheinlich einfach Erfahrung, dass du weißt, ich das so gemacht habe, dann ist das gut geworden oder ich spüre, wenn ich es scheiße gemacht habe.
Ja, und das muss halt auch richtig sein. Also
ja, klar,
ich weiß nicht, Also bei uns beim Tanzen ist halt ganz oft so, dass man was macht und sich dann auf Video anguckt und denkt so, oh Gott, war das scheiße. Oder du machst irgendwas und denkst so, puh, das war nix, und guckst sie an und das ist halt gar nicht so schlecht. Und es ist halt einfach viel besser, als du denkst, dass du gerade bist. Und das glaube ich.
Vielleicht
halt
musst du dir dann echt am Ort schwer und Stelle alles angucken, immer gleich direkt.
Ja, vielleicht macht er
geht
das.
Geht ja heutzutage, ne? Früher, 92, weiß ich nicht, der ist sicher auf Film gedreht worden.
Ja, bestimmt.
Da wird das schwierig gewesen sein, das direkt anzugucken. Da kannst du dann Abend, nächsten Morgen die Dailies angucken, aber das ist dann auch alles.
Ja. Genau, und dann baust du nochmal um, dass du die Szene vom Vortag drehst und irgendwie das Licht hat sich, oh, Hölle.
Genau, ja, oder? Ja.
Gut, nee, aber sonst guter Film, ja, so 6,5, 7 Punkte doch. Wer eben mal in dieses Genre Western so, also mir ging es so, ach ja, so ein Western, einen guten Western würdest du ja schon gerne mal gucken. Und im Rahmen unseres bevorstehenden Umzugs, wo ich dir ja auch einige lustige Nachrichten geschickt habe, bin ich auch beim Einräumen der DVDs eben über diese gestolpert, die ist aus der SZ-Cinemathek-Serie, und da habe ich mir gedacht, Mensch, guckst du dir die doch mal an, und ja, habe sie dann geschaut. Aber DVD auf dem großen Fernseher, das geht so viel. Also am Anfang ist es schon irritierend, aber dann irgendwann gewöhnt man sich dran, muss ich sagen. Also mir ist dann nicht mehr aufgefallen.
Ja, ich kenne den Effekt auch. Ja. Ich hatte neulich mal wieder auch irgendwas in SD, wo ich auch dachte, wow, und ja, nach einer Weile siehst du es nicht mehr, aber
genau.
Der Schock ist schon erstmal krass.
Ja, wer es gucken will, bei iTunes und Amazon kann man sich für 4 Euro mieten, in HD sogar. Also sieht es wahrscheinlich richtig gut aus. Und Flatrate ist, glaube ich, nirgendwo dabei, nee. Also ich habe eben mal bei, wer streamt das, was ist denn heute los? Geschaut, ja.
Ja, wo du gerade schon am Nuscheln bist, lass uns doch mal Alkohol reinkippen.
Sehr, sehr gerne. Ich hatte heute noch nichts. Ach doch, ich war vorhin beim Barber und da musste ich versehentlich ein Bier trinken. Ich habe jetzt gerade Bier geholt. Willst du eins? So, nee. Ich habe es aber geholt, du trinkst es jetzt. Oh, okay. Ja.
Sehr gut. Ich habe heute mal was anderes als sonst.
Ach.
Denn ich habe hier so ein kleines Mini-Fläschchen.
Oh.
Also eigentlich nichts anderes als
sonst. Trinkst du ein Likörchen?
Nein, das ist ein Mini-Fläschchen. Ich brauche jetzt Alkohol, sonst geht das hier nicht. Und zwar Wermut Miro heißt der. Und wird in einer fantastischen kleinen 3cl-Flasche geliefert. Oh nein, ich nehme alles zurück, es ist eine 6cl-Flasche. Das heißt, der reicht für 2 Drinks. Und die mache ich jetzt auf. Und dann mache ich da Martini mit.
Oh. Oh. Also Martini ist es. Ist trockener. Nee,
das ist trockener Wermut. Die Marke heißt Miro. Okay. Und ich habe jetzt hier noch einen Sipsmith stehen. Und dann werden wir mal gucken, was daraus wird.
Hm. Sipsmith, den habe ich ja letzte Woche ausgetrunken. So, ich habe schon mal Eis. Ich bin mir noch ganz unsicher, was ich trinke. Baust du den im Glas oder rührst du den richtig mit?
Ich habe mir mal wirklich Rührglas und alles hierher gestellt.
Oh.
Das heißt, ich rühre den jetzt mal hier.
Okay. Ich weiß jetzt auch, was ich trinke.
Erzähl.
Ich trinke einen Rusty Nail.
Oh, auch habe ich auch lange nicht mehr getrunken. Fantastisch.
Ja.
Hast du Drambuie da?
Ja.
Ich habe den nie.
Ja, ich weiß nicht, wo ich den her habe, aber ich habe ihn. Nehme dafür einen Scotch. Und zwar Deveron. 12 Years Highland Single Malt. Ist nicht so ein garstiger. Ich bin da ja nicht so der Freund der Ultra-Torf-Nummer. Ist schon knackig, aber doch eher freundlich.
Ich habe neulich bei einem Arbeitskollegen Scotch aus Indien, also von der Machart her war es Scotch, aber war aus Indien.
Okay.
Der hieß Paul John, glaube ich. Das ist ein blöder Name für
ich wollte jetzt irgendeinen schlechten Beatles-Scherz machen, aber ja.
Ja, Flasche sah auch, ich will nicht sagen billig, aber sagen wir das Label-Design und so, das war so ein bisschen, dass du sagst, naja, da kann man nochmal dran arbeiten. Das ist nicht mehr so state of the art irgendwie, für wie die Dinger heutzutage aussehen würden, wenn da ein Designer mal drüber geschaut hat. Ja, ja. Aber das Produkt an sich fand ich tatsächlich sehr ansprechend.
Okay, ja, das ist doch das Wichtigste. Sehr gut, ich habe meinen Drink schon hier im Glas gebaut. Cheers.
Ah, man sollte öfter Martini trinken.
Ja, ja. Ja, irgendwie schon, aber ich finde es auch anstrengend.
Ja, es ist anstrengend ein bisschen, aber ich finde auch sehr rewarding so von der, also das kommt dann so nach einer Weile.
Okay.
Ja, ja. Lass uns weitermachen.
Genau, du hast eine Serie geschaut, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja.
Und zwar?
The Marvelous Mrs. Maisel. Und zwar ist das eine Serie auf Amazon Prime von der Macherin, die auch Gilmore Girls gemacht hat.
Was?
Jetzt muss ich. Ja, jetzt ich bin kein.
Hast du mich
großer,
verloren?
Ja, ich bin auch kein großer Gilmore Girls Mensch.
Hast du nicht das Tattoo?
Ja, genau. Hier über den ganzen, über meinen Bauch seitlich. Nein. aber die Frau ist mit Gilmore Girls wohl relativ berühmt geworden. Amy Sherman Palladino heißt sie. Und das ist jetzt ihre neue Serie und auch damit ist sie eigentlich schon wieder sehr erfolgreich, denn sie hat ja, ich glaube bei den bei den Golden Globes hat sie beste Serie gewonnen und
okay.
Beste Serienhauptdarstellerin für Rachel Brosnahan. Die wird auch, glaube ich, auf diesen Veranstaltungen, wenn sie so Preise kriegt, immer falsch ausgesprochen, weil niemand diesen Nachnamen sagen kann. Und bei den Emmys hat sie 8.
Und am Anfang immer ihren Namen sagen.
Ja. So wie Rishi Kashiaway.
Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest. Entschuldigung, ja? Ich bin voll konzentriert.
Ja, also bei den Emmys haben sie 8 Stück gewonnen für die Serie, für die erste Staffel. Also hochdekoriert will ich damit sagen und deshalb habe ich dann mit meiner Freundin beschlossen, da schauen wir mal rein, weil sie war großer Gilmore Girls Fan, ich hatte damit keine Berührung und mir war es jetzt mehr oder weniger so, okay, gut, dann ist das so. Aber was ich dann so gelesen habe, und da komme ich jetzt mal zur Inhaltsangabe, gefiel mir dann doch gut genug, um da reinzuschauen. Mhm. Es spielt im Jahre 1958 in New York. Und dort haben wir eine Dame aus einem jüdischen Haus halt an der Upper West Side. Also man hat Geld, man kommt von Geld. Mhm. Und erste Folge der ersten Staffel beginnt im Grunde mit ihrer Hochzeit und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung. Wir sehen also, wie sie heiratet, einen jungen Mann auch offensichtlich gut integriert in die Gemeinde und in die Gesellschaft. Der hat irgendeinen Bürojob und wenn er nach Hause kommt, dann ist er eben, wartet da Frau und nach dem Zeitsprung dann auch Kinder. Und wir erfahren dann, dass er eine Leidenschaft hegt dafür, dass er quasi neben seinem Bürojob gerne in so nächtlichen Comedy-Clubs wie heißt das, wenn jeder auf die Bühne kann, so
Stand-up, ja.
Ja, Stand-up-Comedy, aber es gibt ja so
Open-Mic.
Open-Mic-Night, genau, das war das, was ich gesucht habe. Da geht er gerne hin und möchte da eigentlich so seinen Durchbruch schaffen mit seinen Witzen, die er immer schreibt. Und relativ schnell, also alles innerhalb der ersten Folge, merken wir aber, dass er da nicht wirklich ein Talent für hat. Also seine Frau sind halt die 50er und der Feminismus und die Frage, die Rolle der Frau damals und wie weit konnte man ausbrechen, bis einem die Gesellschaft die Schranken hinstellt, sind durchaus Themen, die da so unterschwellig verhandelt werden in der Serie. Aber komme ich gleich noch zu. Sie ist in ihrer Rolle der guten Ehefrau in den 50ern total supportive, also sie unterstützt das alles, obwohl sie irgendwie in ihrem Inneren schon auch weiß, dass der nicht gut ist, aber sie liebt ihn halt und sie trägt ihm sein Witzebuch hinterher und sie unterstützt ihn, und wenn er dann von der Bühne kommt und total gebombt hat, ist wirklich nichts, keiner hat gelacht, war schrecklich. Dann ist sie immer noch freundlich und nett und so, aber er kann das dann nicht gut wegstecken und verlässt sie einfach. Holter die Polter. Und das wirft ihr Leben in einen Tailspin. Das stößt sie dann doch, also so richtig von alles, was so fix in ihrem Leben war, ist jetzt weg.
Okay.
Und das führt dazu, dass sie selbst merkt, dass sie eigentlich Lustige ist, weil die meisten guten Gags, die er auf der Bühne vorgetragen hat, hat sowieso sie geschrieben oder halt ihm eingeflüstert oder irgendwie so hinsouffliert, dass er die eigentlich dann für seine gehalten hat. Aber eigentlich sind die meisten guten Sachen, die vielleicht ein bisschen angekommen sind, die nur gefailt sind, weil sie falsch vorgetragen hat, die sind eigentlich von ihr. Und dann geht sie auf eine Bühne und das ist das Ende der ersten Folge, dass sie auf die Bühne geht und da einmal vom Lilla zieht über ihre aktuelle Situation. Also es ist eine wirklich schöne Stand-Up-Comedy-Routine. Sturzbetrunken steht sie da, so nicht sturzbetrunken, aber ordentlich angetrunken, steht sie auf der Bühne und erzählt davon, wie fucked up ihr Life gerade ist. Und erntet einen Lacher nach dem anderen und wird am Schluss wegen Public Indecency verhaftet. Und dann endet die erste Folge und so geht das dann, ab da hast du quasi das Setup für die Serie. Die Gesellschaft erwartet von ihr, dass sie jetzt dafür sorgt, dass sie ihren Mann wiederbekommt, ja, weil der ist ihr davongelaufen, das ist natürlich ihre Schuld, ganz klar, in den 50ern. Wie könnte das seine Schuld sein? Das ist natürlich ihre Schuld, die muss ja irgendwas falsch gemacht haben. Und deshalb hat sie jetzt das Problem, weil sie hat Kinder und keinen Mann und damit bist du in dieser Gesellschaft der Upper West Side und in deiner jüdischen Gemeinde und da bist du jetzt quasi so ein das schwarze Schaf, die Außenseite.
Bist du raus.
Bist du raus, ja. Und der Vater, auch fantastisch gespielt, warte mal, jetzt muss ich gucken, wie der Schauspieler heißt, Tony Shalhoub, spielt ihren Vater, Abe Wiseman, und der ist Mathematikprofessor an der Uni und zu Hause der ist so, wie man sich das so klischeehaft vorstellt, in den 50ern so ein bisschen herrschsüchtig, aber dabei ist das so komödiantisch gespielt, dass die Hälfte der Auftritte, der ist zwar, also der versucht auf seine Art sozusagen, dass so, er ist der Mann im Haus, was er sagt, ist Gesetz. Insofern ist das aus unserer heutigen Sicht, ist es oft so, dass du denkst, Alter, was ein Arsch. Aber er versucht so eine harte Gerechtigkeit zu Linie zu fahren, aber die gelingt ihm teilweise so schlecht, dass es einfach auch oft zum Lachen irgendwie. Auf so eine ganz subtile Art und Weise. Mhm. Und auch die Mutter, die ist ja in derselben Frauenrolle gefangen, dass sie ihrem Mann alles recht machen muss und nach der Familie sehen muss. Und diese ganzen Dynamiken, die sind so gut beobachtet und so präzise in dieses Comedy-Gefüge reingemacht, dass es immer so einen leichten Witz hat, der nie zu so einem Schenkelklopfer wird, aber viele Szenen sind einfach so ein Schmunzelhumor. Und wenn sie dann auf die Bühne geht, das passiert nicht in jeder Folge und wenn, dann auch meistens nur kurz, aber wenn sie auf die Bühne geht, dann sind es auch geile Stand-Ups, die einfach dann passieren und natürlich nur verstanden werden können, wenn du den Rest der Serie drumrum, also wenn man den jetzt rausschneiden würde und ich würde dir den jetzt vorführen, dann wäre er vielleicht auch lustig, aber er wäre nicht so lustig, wie wenn du natürlich die Geschichte drumrum kennst, wie das alles passiert ist und so.
Cool.
Und ja, wir sind jetzt, die erste Staffel hat 8 Folgen, es gibt auch im Moment nur diese erste Staffel, aber wir sind jetzt zur Hälfte durch, also 4 oder haben wir schon 5 gesehen, ich weiß es nicht genau, wir werden auf jeden Fall zu Ende gucken und Amazon hat bereits eine zweite und eine dritte Staffel schon bestellt,
cool.
Obwohl die zweite noch nicht mal ausgestrahlt wurde in Amerika, haben sie schon die dritte in Auftrag gegeben, insofern das geht jetzt mindestens noch 2 Staffeln weiter und ich finde es erstaunlich, wie gut ich das finde, weil am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, ja, okay, schauen wir mal. Ja, meine Freundin wollte es gucken, ich habe nichts dagegen gehabt, da mal reinzuschauen. Mhm. Aber ich ging eigentlich nicht davon aus, dass ich jetzt der große Fan werde, aber gut, der große Fan ist jetzt auch übertrieben. Aber
vielleicht musst du doch nochmal Gilmore Girls versuchen.
Zumindest bin ich dabei genug, um das jetzt weiter gucken zu wollen.
Okay, cool. Was mir natürlich, wenn die Zeit auftaucht, sofort in den Hinterkopf schießt, wir kennen es aus Mad Men. Also diesen Look zum einen, also es sieht das auch so ähnlich aus, wie man das davon da kennt oder irgendwie anders?
Also weil ich hab Mad Men nie gesehen, muss ich leider gestehen. Und
okay, dann deshalb, beenden wir jetzt diese. Nein, was?
Genau. Deshalb kann ich dir diese Frage nicht beantworten. Aber ja, es sieht so aus, wie man sich New York in den 50ern vorstellt. Also sie lebt halt in so einem wirklich epischen New Yorker Upper West Side Apartment und ihre Eltern leben irgendwie zwei Stockwerke drüber in demselben Haus und das Apartment alleine, da weiß ich nicht, da bräuchtest du drei von meiner Wohnung, um das zusammenzustellen. Und das Wohnzimmer ist allein so groß wie meine ganze Wohnung, wenn du alle Wände rausmachst.
Okay.
Der Kontrast ist dann immer, wenn sie dann in diesen Nachtclub geht und dort gibt es eine Figur, die ist da so die Nachtclub-Patronin von Alex Borstein gespielt. Die kennt man wohl auch aus Gilmore Girls, wenn ich das richtig verstehe. Ich kannte die Frau nicht, aber sie spielt die auch ganz toll. Und die wird so ein bisschen, die Figur wirkt so ein bisschen buschikos. Also einer der Gags ist auch immer, wenn die irgendwo reinläuft, wo sie nicht gekannt wird, weil sie immer so einen Lederhut trägt, dann gibt's immer irgendwelche Leute, die sagen, gehen Sie mal da weg, kleiner Mann. Ein bisschen gemein, aber sorgt halt immer mal wieder für einen Lacher, weil die auch selber damit so kokettiert, dass sie so männlich wirkt.
Ja.
Und die nimmt sie so ein bisschen unter ihre Fittiche und versucht so ein bisschen ihre Agentin zu werden und ist auf der einen Seite so total, tritt sie total sicher auf, aber es gibt dann wieder andere Momente, wo sie genauso unsicher und naiv mit der Situation umgeht wie unsere Mrs. Maisel, die auch quasi in so einem ständigen Lernprozess ist, weil alles, diese ganze Welt außerhalb von ihrer Upper West Side Clique und ihren Fitnesskursen und was sie sonst noch so machen musste, ihre Make-up-Dinger, damit sie für ihren Mann schön aussieht, alles abseits davon, in dass sie sich jetzt da reinstürzt, ist vollkommen so Neuland für sie, dass sie da teilweise gar nicht, wie sagt man im Englischen, in over your head, also die weiß nicht, das ist ja alles zu hoch und sie muss da erstmal so quasi oben und unten finden. Und das ist wirklich sehr nuanciert gemacht so und dabei trotzdem lustig.
Okay.
Aber wie New York jetzt im Vergleich zu Mad Men aussieht, das kann ich dir nicht beantworten. Das musst du dann selber
anschauen. Ja, ich meine eher so der Look and Feel. Und zweite Thema natürlich Alkohol und Trinken und Drinks und Bars und so weiter. Jetzt mal rein reduziert, wenn ich sage, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt sehen will, aber wenn da geile Bars und coole Drinks vorkommen, dann würde es mich zumindest ein bisschen mehr überzeugen. Lohnt sich's?
Nee, ich glaube, von der Seite würdest du enttäuscht werden. Also da wird sicherlich mal hin und da, dadurch, dass das so Nachtclubs sind, aber ich glaube, die trinken da alle Bier.
Okay.
Da wird dann schon mal irgendwo mal so ein Kristalltumbler genommen und irgendwas reingeschüttet, aber es wird nicht thematisiert oder so und es ist jetzt nicht da in die Richtung über die Maßen unterwegs.
Ja gut. Nee, dann. Das war ja bei Mad Men damals so, dass das so krass war.
Ja, ich bin ja ein großer Fan von amerikanischem Stand-Up-Comedy, also so die alten Jerry Seinfeld-Sachen oder so habe ich neulich auch mal auf Netflix ein paar von den alten Specials nachgeholt und auch andere amerikanische Comedians immer mal wieder angeschaut. Ich habe alles von Louis C.K. gesehen, bevor es nicht mehr cool war, Louis C.K. zu gucken und ich mag amerikanischen Stand-Up sehr, die Art, wie die das machen und insofern dieses bisschen Gefühl, dass man hier so ein bisschen hinter die Kulissen des Anfangs davon gucken kann, so künstlich dieser Blick auch ist, macht mir immer Freude. Also
okay. Nee, ich finde, es klingt auch gar nicht so schlecht. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das zumindest hier weiterempfehle. Vielleicht schaue ich auch mal mit rein.
Ja, also ist, wenn du ich glaube, wenn du da Folgen auslässt, bist du sofort raus, weil da sind so viele kleine Nuancen, was sich worauf bezieht und wer wann was zu wem gesagt hat und so. Ich glaube, wenn du eine Folge auslässt, verstehst du die nächste nicht mehr. Insofern mal reingucken, musst du dann gleich am Anfang machen. Später mal reingucken, wirst du nicht mehr reinkommen, denke ich. Also so ist jetzt so ein Gefühl.
Okay, ja.
Gut.
Gut.
Also, Dann wäre das The Marvelous Mrs. Maisel.
Auf Amazon
Prime. Genau, auf Amazon Prime in der Flatrate mit drin. Kann man einfach so klicken. Du hast auch Serien geschaut. Was gab's bei dir?
Genau, ich habe, das ist jetzt auch nur so eine Anfangsempfehlung, und zwar die Serie Bodyguard. Das ist eine BBC-Serie.
And I.
Ja, Entschuldigung. Nein.
Nicht der Bodyguard?
Nein, nicht der Bodyguard.
Kevin Costner taucht auch nicht auf?
Bisher nicht. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin noch nicht weit. Ich habe eine Empfehlung dazu irgendwo gelesen. Ich weiß noch nicht mal wo. Und es geht um einen Ex, wie heißen die denn, Marines in Großbritannien, irgendwie ein Ex-Soldaten, der dann Bodyguard wird bei einer Ministerin. Und ich habe auch jetzt nur die erste Folge geschaut. Und diese ersten 20 Minuten, da geht es noch nicht darum, dass er irgendwie der Bodyguard von ihr ist, sondern da ist er im Zug unterwegs und in dem Zug passiert was. Wie das dargestellt wird, wie das eingefangen wird, wie da die Spannung entsteht, das ist so unglaublich gut. Wenn man sagt, ach, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt gucken muss, aber diese ersten 20 Minuten, allein aus filmischen Gründen, sich das mal anzugucken, wie sie es schaffen, mit ganz, ganz wenigen Mitteln, da eine Spannungssituation zu erzeugen, dass man da förmlich vor der Mattscheibe hängen bleibt, unglaublich gut, unglaublich gut.
Okay, und ist das danach dann eher so, die Interna von so Sicherheitsdings, oder ist das dann auch eine Actionserie, wo dann auch mal der Angriff passiert? Und ich meine, so der Alltag eines Personenschützers ist ja wahrscheinlich doch nicht wirklich verfilmenswert. So, wenn du jetzt den Personenschützer von Andrea Nahles nimmst und machst über den einen Film, was der so die letzten 2 Jahre gemacht hat, dann wird es wahrscheinlich ein ziemliches Gähn-Ding werden.
Ja, hoffentlich. Also weil ja, dann passiert nichts.
Eben. Aber ich meine, das kannst du ja nicht verfilmen. Also
genau.
Entweder findest du irgendwelche Intrigen und Gedings und Gedöns, was da hinter den Kulissen noch passiert. Oder also, aber du machst so einen Thriller draus, wo dieser Politiker oder Politikerin alle 3 Tage knapp einem Mordanschlag entgeht. Was dann wieder. Also ich weiß, okay, du bist noch nicht weit genug, aber.
Genau. Ich bin noch nicht weit genug. Was aber eben am Anfang passiert, ist, er wird ihr neu zugeteilt. Und als Bodyguard gibt es ja gewisse Situationen, wo ein sehr, sehr mächtiger Mensch nicht selber entscheiden darf. Also sei es, wie rum man fährt, wie man ins Haus reingeht und so weiter. So, bitte fahren Sie jetzt darum. Nein, ich möchte direkt nach Hause. Ich sage Ihnen auch nicht, wie Sie Ihren Job machen. Puff. Und dann fahren Sie den Umweg. So, weißt du, solche Situationen passieren, tauchen auf, sehr regelmäßig. Und das ist halt eben das, was man da erlebt. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe die erste Folge noch nicht mal fertig geguckt. Bin total begeistert, hatte in letzter Zeit leider etwas viel anderes zu tun und habe mir dann gedacht, guckst du mal einen Film, dass wir auch, ehrlich gesagt, einen Film hier besprechen können. Deswegen bin ich da leider noch nicht viel weiter, aber allein diese ersten 20 Minuten, wer Netflix hat, guckt euch das an. Und wenn das so weitergeht, wie das angefangen hat, lohnt es sich auch da weiterzuschauen. Bodyguard, okay. Auf Netflix. So viel dazu.
Ich habe jetzt gesehen neulich auf YouTube oder nee, was war's, CNN.com, keine Ahnung, was so Secret Service Leute eigentlich machen, sie sammeln Regenschirme auf Flugzeugtreppen ein.
So lustig. Das ist so ein Idiot, der Typ. Aber gut.
Das ist wirklich ein unfassbarer Pfosten, aber okay.
Ja, lieber nicht jetzt weiter drüber reden.
Nee, aber lass uns über was anderes aus Amerika reden.
Ja.
Bevor ich hier noch länger dieses Foto angucken muss, was meine Freundin mir gerade geschickt hat. Die ist heute ein 6-Gänge-Menü essen, das sich zu einem 8-Gänge-Menü gerade ausweitet.
So ein Ärger, die Arme.
Ja, und jetzt hat sie mir ein Foto von dem Eingang geschickt. Da ich will jetzt eigentlich. Ach, ich kann da nicht hingucken, kriege ich sofort Hunger. Lass uns zurück nach Amerika kommen. Da ist jetzt zu einer etwas ungewöhnlichen Uhrzeit, gestern Nachmittag 15 Uhr, hat sich das Apple mal wieder herabgelassen, um zu uns zu sprechen.
Wen das langweilt, wir haben danach noch ein Thema, springt dahin.
Genau, Kapitelmarke. Ja, und das Apple hat uns eröffnet, was wir alles kaufen oder nicht kaufen müssen. Was musst du davon kaufen?
Nix.
Ja, bei mir ist es schon ein bisschen anders.
Also es gab neue iPad Pros, es gab Mac Minis und es gab MacBook Airs. Richtig?
Exaktamente. Ja, mein Rechner hier, mit dem ich gerade aufnehme, der ist mittlerweile echt so. Also er kriegt kein Mojave mehr, also das neueste Betriebssystem, weil ich glaube Grafikkarte zu alt, weil der kein Metal unterstützt.
Metal.
Ja, Metal ist ja diese, ja, sagen wir mal so Grafik Abstraktionslayer, wenn du so willst, der Nachfolger von OpenGL, den Apple sich da ausgedacht hat. Und mittlerweile sind sie wohl so weit, dass sie sagen, sie unterstützen das neueste Betriebssystem nur noch auf Rechnern, die diesen API-Layer da unterstützen. Und das macht meiner nicht, dazu ist er zu alt. Und deshalb bin ich jetzt quasi über kurz oder lang von den neuesten Betriebssystemversionen abgeschnitten. Im Moment ist das noch nicht tragisch, weil für High Sierra noch Sicherheitsupdates erscheinen, aber das wird perspektivisch dann irgendwann auch mal enden. Und er hat eh irgendeine Macke mit der Grafikkarte. Immer wenn ich ihn irgendwie, was die Grafikkarte angeht, härter belaste, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach spontan abstürzt. Und zwar so richtig hart, so bis zum Reboot. Doch spontan radikal an. Insofern, das ist nicht mehr ganz taufrisch, das Modell. Da muss jetzt mal irgendwie Ersatz her. Und ich bin jetzt ein bisschen länger schon mich am Fragen, ob mein Hauptrechner zwingend ein Laptop sein muss. Oder ob nicht irgendwie ein Mac Mini zum Beispiel, ein gut ausgestatteter Mac Mini mit einem großen Bildschirm am Schreibtisch hier, in Kombination mit einem, mit dem kleinsten Modell von irgendeinem, von dem günstigsten Apple Laptop, in Verbindung mit einem mittel ausgestatteten Desktop-Rechner, eine bessere Kombination wäre, dass man ein bisschen größeren Monitor und alles hat, wenn man hier am Schreibtisch sitzt. Und deshalb so, ich habe mal verglichen, wenn du jetzt den aktuellen Mac Mini, wie er jetzt gestern vorgestellt wurde, wenn man den so mittel ausstattet, zahlt man so vielleicht 1500 Euro. Und wenn man dann nochmal für 1100 Euro so ein MacBook Air dazulegt, dann ist man so bei 2,7 oder so. Ist eine Menge Holz, keine Frage.
Aber es gibt halt auch was für...
Genau.
Für den Mac Pro im Moment, oder?
Richtig, genau. Und wenn ich jetzt hingehe und mir das aktuelle MacBook Pro, im Grunde so ein ähnliches Modell wie das, was ich jetzt hier vor mir steht, nur dass es halt zig Jahre alt ist, aber das hat damals auch so in diesem Preisregion gekostet, dann sind es auch 2,7 oder sowas oder vielleicht sogar mehr. Du kannst das MacBook Pro ja auch problemlos auf 3,5 konfigurieren, wenn du willst. Und ja, klar, jetzt rein fairnessmäßig müsste man dann auch noch sagen, da muss ja auch noch ein Monitor bei und Maus und Tastatur, aber es ist ja nicht so, dass das hier nicht eh alles rumstehen würde.
Ja. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob du das MacBook Air nicht durch den iPad Pro ersetzen willst.
Ja, den Gedanken hatte ich auch, weil mein iPad ist ein iPad Mini und zwar erster Generation, also auf iOS 9 festhängend. Mit anderen Worten wirklich Asbach, also alles, was du darauf machst, ist painfully slow. Insofern, ja, natürlich könnte man auch ein iPad Pro könnte das sein, aber was ist dann, wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mobil irgendwo im Zug oder im Urlaub oder sonst wie mal Podcasts schneiden muss oder sowas. Es gibt so viele Tätigkeiten, die ich dann doch, zum Beispiel remote in der Firma arbeiten, also Homeoffice-mäßig. Zu Hause, klar, machst du dann den Mac Mini an, machst VPN und legst los. Auf dem iPad gibt's den VPN-Client nicht, den man braucht, um bei uns in der Firma da reinzukommen. Und ja, da könnten die irgendwie, keine Ahnung, OpenVPN oder irgendeinen Scheiß benutzen, was ich auch auf dem... Ja,
du machst VPN auf den Rechner zu Hause und machst dann von dem...
Ja, das ginge auch, aber das, weißt du, das ist alles dann so Gehacke. Oder hier, Sneakbot-Server fällt irgendwas um, keine Ahnung, ich bin im Urlaub, hab vergessen, scheiße, SSL-Zertifikat abgelaufen oder irgendwas, ja, irgendwas. Klar, es gibt SSH auf iOS, habe ich auch schon benutzt, habe ich auch schon in solchen Stresssituationen, wo der Server irgendwie kaputt war, benutzen müssen. Aber alles nicht so geil. Also ja, da, okay. will man dann Laptop aufklappen und will das richtige Zeug benutzen. Und irgendwie, natürlich will man auch mal so auf dem Sofa sitzen und mit einem richtigen Rechner, mit einem Browser mit 20 Tabs irgendwas recherchieren. Und dafür nicht immer zwangsläufig am Schreibtisch sitzen müssen. Aber ja, ist irgendwie so, dazwischen hänge ich so fest und die neu vorgestellten Geräte sind jetzt genau diese beiden, also Mac Mini und iPad, nee, ja, und MacBook Air, sind genau diese Geräte, die wo diese Kombination so halbwegs bezahlbar wird. Also ein 13 Zoll MacBook Pro und ein iMac, dann bist du bei 5.000 Euro. Oder ein iMac und dieses 12 Zoll MacBook, das haben sie jetzt schon länger nicht mehr aktualisiert, das kannst du jetzt eigentlich nicht mehr kaufen.
Naja, das geht nicht.
Und irgendwo da so, irgendwo dazwischen liegt vielleicht meine neue Computerwahrheit. Ich muss noch ein bisschen wine-nappen, bis ich das alles bezahlen kann, aber das sind so die Gedanken, die ich gestern so hatte, ob da nicht vielleicht jetzt was bei war, wo Vater seinen Sohn mal zuschlagen muss. Aber für dich, dein Rechner ist noch ein bisschen neuer als meiner, gell? Der ist so ein paar Generationen
2012.
Später. 12, ja, okay, das ist auch nicht mehr so. Nee. Meiner ist von 2010. Ja. Und ich finde dann auch, weißt du, 3.000 Euro für so einen Rechner oder 2,5 ist verdammt viel Geld. Also wenn ich jetzt daran denke, 2.500 Euro auszugeben, da wird es mir auch kurz anders. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, 2010, jetzt haben wir 2018.
Ja klar,
so lange,
das hat 8 Jahre.
Genau, so lange hat keiner von meinen PCs damals gehalten. Ich habe auch in den Rechner hier später nochmal zusätzlichen RAM eingebaut. Ich habe zusätzlich später mal eine SSD eingebaut. Das sind teilweise Dinge, die jetzt mit den anderen Rechnern nicht mehr gehen, weshalb man am Anfang vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben muss, damit man, weil man gewisse Dinge, so wie jetzt zum Beispiel aufgelötete Flash-Geschichten, nicht mehr erweitern kann. Aber jetzt mal unabhängig davon, dass du hast ja Thunderbolt-Anschluss, das heißt, du kannst ziemlich, ziemlich flotten externen Speicher dranhängen, gerade wenn du sowas wie einen Mac Mini denkst, der sich eh nicht bewegt, der eh irgendwo rumsteht, dann ist es nicht weiter schlimm, da hinten per Thunderbolt irgendwie eine fettschnelle 5-Terabyte-Platte dran zu hängen und zu sagen, gut, dann ist halt intern nur 256 Gigabyte Speicher drin und dafür ist permanent dran gedongelt irgendwie so ein...
Ja, klar, das geht alles.
Das geht schon irgendwie. Oder man hat ein NAS irgendwo im Netzwerk. Also irgendwo da, ich bin so ein bisschen am Überlegen. Wenn irgendeiner der Hörer schlaue Beratung für mich hat, nachdem ich hier mein Problemfeld ja jetzt so dargelegt habe, könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren dalassen. Und ansonsten ja, dieses iPad, das sieht schon sexy aus. Also ich glaube, das ist so die Innovationsstufe von iPad jetzt, wo man sagt, so jetzt sind sie angekommen, so hätte das iPad vielleicht immer sein wollen. Mhm. Mit diesen schmalen Rändern und mit diesen glatten Kanten, das sieht schon geil aus.
Das sieht wirklich schön aus, gefällt mir auch sehr gut. Ja.
Allerdings, das Ding kostet was? 600, 700, 800, irgend sowas?
800, glaube ich.
Und das kann ich nicht so richtig vor mir rechtfertigen im Moment, also.
Ja.
Dazu mache ich dann doch mit dem iPad zu wenig. Also iPad ist für mich eine...
Ist halt ein Bildschirm, den man auf dem Sofa hat. Oder im Bett. Ist fast 900 Euro. 879 Euro.
Genau.
Fürs Kleine. Und weiß nicht, irgendwie meine Eltern hatten jetzt auch überlegt, irgendwie vor 2 Monaten sich ein neues iPad zu kaufen. Und haben gefragt, hier, was soll man jetzt kaufen? Da habe ich gesagt, hier, kauf nix. Im Oktober gibt es wahrscheinlich noch ein Event. Wir warten es ab. Ja, und jetzt kaufen sich das iPad, was sie sich eben kaufen können. Das kostet halt 379 oder vielleicht 420 Euro oder 430. Ja, mein Gott.
Ja, dieses günstige neue iPad-Einsteigermodell ist ja wirklich hochattraktiv von Preis-Leistung. Also ich glaube, da macht man auch keinen Fehler.
Das ist gar nicht viel günstiger geworden. oder?
Naja, aber es gibt doch jetzt irgendwie, wenn du es nicht bei Apple kaufst, sondern irgendwo anders, dann bist du da irgendwo teilweise im Bereich von 280 Euro oder so für so ein Einstiegs-iPad.
Okay, krass.
Und, oder also 350 oder so, aber von der Ausstattung her, was das teilweise jetzt, das Neueste ja sogar mit Apple Pencil Support jetzt schon, hast du da ein Paket zusammen, was schon hochattraktiv ist? Also würde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht das Pro kaufen auch. Das Einzige, was mir dabei stören würde, jetzt, wo man das Pro gesehen hat, mit den schmalen Rändern und mit Face ID und all dem ganzen Kokolores.
Das wirkt halt total klobig.
Wirkt das Alte halt wie so ein Klotz, ja. Das ist halt das Problem, ja. What has been seen can't be unseen.
Genau.
Und ja, das wäre das Einzige, was mich zurückhalten würde, aber dieser Reflex kostet dich dann halt 500 Euro.
Und ja, und das tut mir leid. Nee. Ja. Und also so wie ich es nutze. Ich kann mir vorstellen, wenn man eben sagt, okay, ja, ich möchte es, weiß ich nicht, unterwegs für Fotos oder aber selbst das, da kaufst du lieber einen Rechner, weil da kann man dann doch besser mitarbeiten. Also eben, dass man wirklich in der Situation ist, dass man damit arbeiten kann. Also weiß nicht, wenn man Blogger ist oder hier so Quatsch macht, was ich mache hier, Kundenmanager.
Mails schreiben.
Mails schreiben. Ja, nee, ich schreibe halt unglaublich viel Mails oder bearbeite Word-Dokumente oder für Gespräche und dokumentiere das dann, um eben Anforderungen zu sammeln und so weiter. Da wäre so ein iPad Pro, wäre halt genau das, aber gut, kriegst du bei uns gar nicht ins Netzwerk rein. Außer der Vorstand. Gut, jetzt habe ich aber genug über die Arbeit gelästert.
Geht doch also. Musst du einfach zur IT gehen und sagen, einmal das...
Ich bin die IT.
Ja, das kenne ich, solche Aussagen. Bei einem meiner Kunden ist das auch so, das heißt, habe ich neulich irgendwie sowas gesagt, wie, da müsst ihr mal in der IT nachfragen, da war die Antwort, ja, wir sind doch die IT. Da meine ich, ja, aber die andere Abteilung.
Genau.
Himmel, Herrgott, stellt euch das an. Ihr wisst doch, was ich meine.
Ja, aber das ist dann so, ihr seid doch die IT, macht das doch mal wieder ganz. Ja, nee. Ich rufe die mal an, die machen das jetzt wieder.
Ja. Nee, aber wenn, weißt du, wenn der Vorstand das kann, dann geht's doch. Dann ist da ein Prozess da dafür. Also bitte, einmal dieses Treatment.
Genau.
Ja, naja, egal.
Und also dafür könnte ich mir vorstellen, dass sich das lohnt. Oder, weiß nicht, wenn man irgendwie Musik oder so scheint da auch schon ziemlich stabil zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich Video-Editing mit dem Finger machen möchte.
Da würde ich gar nicht mal sagen, dass das so schlecht ist. Ich habe schon viel Video-Editing mit dem Finger gemacht, allerdings auf dem iPhone, weil mein iPad halt so kacke alt ist. Und ich wünschte mir manchmal, dass ich das auf dem iPad machen könnte.
Okay.
Weil es ist durchaus so, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn wir mit dem Bulli unterwegs sind oder so, dann habe ich tendenziell eher das iPad dabei. Als größeren Screen, auch wenn man mal zum Beispiel einen Film gucken will, dann ist iPad im Bulli immer schön, weil es ist schön klein, es lässt sich am Zigarettenanzünder aufladen, was mit dem Laptop immer ein bisschen schwieriger ist. Ja, da gibt's auch Mittel und Wege mit Invertern und keine Ahnung was,
ja,
oder anderen
gut, Netzteilen. Ist ein bisschen umständlich.
Aber ist alles fürchterlich umständlich, so out of the box läuft es halt nicht. Und iPad ist easy, ja, dasselbe 5-Volt Netzteil, was du eh fürs Handy dabei hast, steckst du da dran, dauert zwar ewig, aber geht. Und dann kannst du da auf halbwegs okayem Screen mal einen Film gucken, mit zwei Leuten auch, nicht nur alleine. Auf dem Handy kannst du auch alleine gucken, aber wenn du es zu zweit gucken willst, brauchst du ja schon was Größeres. Und da ist iPad dann schon okay, finde ich. Und wenn da Video-Editing vernünftig möglich wäre, und das ist es für mich mit dem alten Ding halt nicht.
Nee, aber mit einem Pro, und also ist halt auch immer die Frage, was du für Video machst. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt hier ein Vlogger, YouTube, irgend sowas bist, keine Ahnung, du filmst immer die neuesten Gerichte, die du mit Produkten aus deinem Garten einkaufst, was weiß denn ich, und das ist dein YouTube-Kanal und du filmst es mit dem Handy und die Daten waren direkt aufs iPad und du setzt dich dann aufs Sofa und schneidest das alles, das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das auch so richtig funktioniert. Aber eben in den Jobs, die wir haben und dann die dazugehörige Freizeitbeschäftigung, die wir machen, auf dem Bildschirm gucken und vielleicht ein YouTube-Video anschauen und nicht jedem selber machen.
Ja, mein Videoproduktionsworkflow beschränkt sich halt darauf, sag ich mal, dass ich von meiner Tochter zum Beispiel im Urlaub, wenn ich jetzt an diese Bulli-Situation denke,
genau,
ich filme da jeden Tag zig Minuten Videomaterial mit Kind macht dies, Kind macht das, Kind macht Unfug und mit jetzt habe ich diesen Gimbal, das heißt, da ist jetzt im Moment sowieso Spieltrieb, das heißt, da wird noch mehr Videomaterial produziert als vorher. Und Kinder in dem Alter machen ja jeden Tag, entdecken die irgendwas Neues, können die irgendwas Neues, sagen die neue Wörter und sind irgendwie lustig. Und dann gibt's immer irgendwas, was man dokumentieren möchte. Und dann hast du hinterher 20 so Clips und dann hast du natürlich die Anforderung aus der Familie, schick doch mal was Neues, wir wollen mal wieder was sehen von der Kleinen. Und diese ganzen Einzelclips, die willst du ja dann nicht irgendwie hinschicken. Also denkst du dann, okay, thematisch 10 von diesen Clips sind aus demselben, da waren wir im Zoo oder irgendwas, keine Ahnung, ja. Irgendwas thematisch passt da zusammen. Mhm. Und dann geht's ja eigentlich nur darum, so ein bisschen was zusammenzuknippeln und die besten Momente aus den Dingern raus und das alles irgendwie dazu noch ein bisschen.
Genau, aber ja, das ist halt nichts, was am Schluss irgendwie auf eine Produktionsstraße oder bei YouTube mit 1080p und volles Rohr laufen muss, sondern deine Verwandten, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, die freuen sich, dass sie Bilder kriegen. Und es ist wurscht, ob das jetzt irgendwie jeder Übergang perfekt ist, jede Schnittstelle getroffen ist. Von daher reicht das genau, was du halt hast. Und auch da, es rechtfertigt einfach nicht, so ein dickes Gerät zu kaufen. Leider, wenn wir ehrlich sind.
Wenn wir ehrlich sind, hast du natürlich recht. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass ich denke, diese Videos sind natürlich im Moment, sind sie für mich und meinetwegen für meinen Vater und für meine Mutter und für meine, weiß ich nicht, Oma und die Mutter von meiner Freundin und so. Für die sind die Videos für den Augenblick, aber sie sind natürlich in 20 Jahren oder in 30 Jahren auch für meine Tochter und ja, für Erinnerungen generell, die nicht mehr zurückkommen und die sich nicht wiederholen lassen. Also in 10 Jahren kann ich das nicht nochmal machen, dass ich sage, ah ja, ich hätte gerne diesen Schnitt oder diese Videos von meiner Tochter, als sie 2 war, dann doch nochmal gerne in guter Qualität, sondern so wie ich sie jetzt drehe, die Situation kommt nie wieder, das ist es dann. Und das heißt, ich filme das Zeug in 4K, ich schneide es in 4K und ich exportiere es in 4K und ich share es dann mit den Leuten, die es gucken wollen, über iCloud Photo Library oder sowas mit, ja, weiß nicht, ich glaube, da pumpt der 720p durch, aber mein Quellmaterial ist halt immer 4K. Und vielleicht mache ich mal irgendwas, wo ich irgendwo noch, was weiß ich, meinen billigen chinesischen GoPro-Klon dazwischen schneide oder so, dann ist es 1080p am Ende. Oder ich muss es halt upscalen, wenn der Rest in 4K bleiben soll. Aber ja, also ich versuche quasi diesen Workflow schon so hinzukriegen, dass es vernünftig ist. Und ja, das können aktuelle iOS-Geräte, ist alles kein Problem. Es könnte wahrscheinlich auch das 300-Euro iPad problemlos abfackeln. Aber mein altes iOS 9 iPad Mini, wenn du dem mit 4K in H265 hinwirfst, dann fällt es einfach rückwärts um und ist tot. Und
genau.
Das insofern, da geht's nicht mehr und irgendwas muss ich, vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch H265 zum Beispiel in meinem alten MacBook in iMovie reinziehe, dann fängt er an, irgendwie das Zeug nach H264 oder nach irgendwas anderem zu transkodieren, weil er für H265 keine Hardware-Unterstützung hat und demzufolge einfach unfassbar langsam wird. Also das kannst du eigentlich nicht mal vernünftig flüssig abspielen. Es ruckelt schon beim Abspielen. Geschweige denn, dass du da mehrere Tracks von irgendwie in der Schnittsoftware sinnvoll verarbeiten könntest. Also ich merke an ganz vielen Stellen, dass ich meine IT-Landschaft hier mal aufpeppen muss.
Ja. Na gut. Ja. Du kannst ja auf dem Laufenden halten, was das Ergebnis sein wird.
Das werde ich tun.
Der Sound im Sneakpot wird sich dadurch jedenfalls nicht ändern.
Nee. Im Gegenteil, mein Audio-Interface ist Firewire-basiert. Was besser ist als USB, weil niedrige Latenzen und weniger störungsanfällig.
Ja, einfach. Du musst es aber dran kriegen.
Richtig. Das ist so eins der Themen, was auch noch so in meinem Hinterkopf dann rum. Gut, der andere Laptop, so seltsam und eigenartig er ist, er läuft ja erstmal nicht weg. Also,
ja, klar, du kannst den ja dann wirklich als reinen Podcast-Laptop aufsetzen, wo dann eben kein anderer Quatsch noch mit drauf läuft.
Zum Beispiel.
Dann läuft da also vielleicht noch eine Dropbox mit und sonst nix.
Und das wäre eine der Optionen, ja. Also der läuft ja nicht weg, der ist ja nicht kaputt. Also er ist ja ein bisschen kaputt, irgendwas ist mit dieser Grafikkarte. Aber es funktioniert ja jetzt und ich weiß, wie ich ihn behandeln muss, dass er nicht abstürzt. Und das könnte ich ja weiterhin tun. Also das wäre zumindest jetzt erstmal nicht sofort ein Problem.
Genau.
Ja.
Okay, du hältst auf dem Laufenden. Ein anderes Thema, was du noch... Nee.
Ja.
Ja, so komme ich nicht
raus. Ich war in Berlin.
Du warst in Berlin, genau. 2 Stunden oder so.
Ja, also das kommt hin. Ja, ich habe meine, ich fange das anders an, pass auf, ich sag das so. Ja. Ich habe meine Oma nach Hause gefahren. Die wohnt halt leider was weiter weg als Leute, die man sonst so nach Hause fährt.
Genau. Ich weiß, was dann kommt, aber der Rest vielleicht nicht. Genau, die wohnt in Berlin. Das heißt, ja, du bist die kurze Strecke nach Berlin und zurück geheizt.
Ich habe mal eben meine Oma heimgebracht. Ja, meine Oma ist fast 90, also 87 ist sie. Mhm. Und wie das so ist, sie ist nicht mehr so gut zu Fuß. Und also sie hat Probleme mit dem Knie, mit der Hüfte. Er kann sich eigentlich, also sie geht aber am sie geht mit Gehstöcken oder mit so Krücken und sie kann nicht sehr weit laufen, aber sie kann immerhin noch laufen in ihrem Alter und sie kommt auch noch Treppen rauf und runter, aber es ist sehr, sehr anstrengend, es ist alles sehr, sehr langsam und sie hat so ein bisschen Probleme mit der Erinnerung, sag ich mal. Das ist jetzt noch kein full-blown Alzheimer, aber man merkt, dass sie so Dinge, die du ihr erzählst, kannst du dich nicht 100% darauf verlassen, dass sie in Kürze noch weiß.
Okay.
Oftmals funktioniert es dann doch besser, als man meint, aber eben nicht immer. Das heißt also, mit ihr jetzt irgendwie zu fliegen oder so, würde wahrscheinlich einfach komplett die Menge an Aufregung, die sie noch verträgt, übersteigen. Auch wenn es von der Reisedauer einem sehr entgegenkäme, wenn das so schnell gehen würde. Zugfahren wäre so das mit der Mittelweg, aber auch das mit all seinen Unwägbarkeiten, dann hast du Umleitungen, musst du umsteigen, dann hast du irgendwo komische Umsteigezeiten, die kacke sind oder so. Also wir haben das schon ein paar Mal ausprobiert, das kann mal gut gehen, das kann aber auch so richtig scheiße schief gehen, wenn die Bahn mal wieder einen schlechten Tag hat. Und dann war die Idee, ja, Autofahren ist halt so schön Tür zu Tür, ja, und man kann Pausen machen, wann man möchte, man kann Pausen so lange machen, wie man möchte, man kann Pausen machen, wo man möchte, man ist, man kann das Auto so auswählen, dass es bequem und gut ist und
ja, das ist schon dann ziemlich ideal.
Ja, es dauert halt ein bisschen länger als Zugfahren, klar, also es hängt von deiner Fahrweise ab, aber man kann
ja,
es
auch. Ja, eben der Rückweg ist auch eben, du musst halt dann nochmal die gleiche Strecke mit dem Auto wieder zurückfahren. Das ist, glaube ich, das, was ich dann...
Das ist der Hauptnachteil am Auto, ja. Also wir haben auch schon so Kombinationen gemacht mal, wenn wir sie hier nach Hessen geholt haben, dass wir gesagt haben, man fährt morgens mit dem ICE hin und mietet dann One-Way ein Auto und fährt zurück.
Mhm.
Kann man auch machen. So haben wir sie zum Beispiel herbekommen. Also meine Oma war jetzt mal wieder eine Woche hier zu Besuch, weil es ist für sie ja auch immer schön, wenn sie dann die Enkelkinder sehen kann. Gibt ja da noch ein anderes Enkelkind, Urenkel in dem Fall.
Mhm.
Also die Enkel natürlich auch, mein Bruder und mich, aber
ja gut, aber ihr seid jetzt eben nicht mehr so oft.
Wir sind nicht mehr so interessant.
Ihr seid am größten raus.
Genau, da gibt es jetzt noch eine Generation mehr, die da gesehen werden möchte. Und muss man natürlich auch der Realität ins Auge sehen und sagen, wer weiß, wie oft das noch geht. Ja,
ja,
sie ist ja nicht mehr die Jüngste. Und insofern, wenn man das möglich machen kann, dann nimmt man dafür auch mal ein bisschen was in Kauf. Und in dem Fall war das jetzt eben das in Kauf nehmen, dass ich sozusagen für die Rücktour verantwortlich war, in Zusammenarbeit mit meiner Mutter. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir fahren Oma jetzt nach Hause, aber ich konnte mir jetzt keine 2 Urlaubstage erlauben. Und ich konnte mir nicht einfach sonst zu viel Zeit noch in eine Hotelübernachtung oder sowas ans Bein binden. Insofern War das jetzt so ein Moment von, wir mieten uns ein Auto, was möglichst groß und bequem ist, wo wir alle Annehmlichkeiten haben, sowohl für uns als auch für meine Oma. Und dann setzen wir die da rein und dann fahren wir nach Berlin, liefern sie dort ab, gehen noch eine Kleinigkeit essen und wenn wir uns die Beine ein bisschen vertreten haben und das Gefühl haben, dass wir so das Autofahren mal für 2 Stunden hinter uns gelassen haben, dann fahren wir wieder nach Hause. Soweit der Plan. Hat natürlich nicht funktioniert. Die Hinfahrt hat viel länger gedauert, als wir dachten. Und wir waren dann nur ganz kurz meine Oma abliefern, sind direkt zurückgefahren und hatten so den Strich dicke, weil wir auf dem Rückfahrt dann noch in, ich weiß nicht, es hat die ganze Zeit geregnet und wir sind die ganze Zeit in den, alles was in die neuen Bundesländer war komplett Nebel.
Oh.
Und da sind leider die Autobahnen am besten. Also das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo du den Tempomat auf 200 stellst und mal ein bisschen Meter machst. Aber das ging nicht, weil da war alles Nebel. Das heißt, du bist die ganze Zeit sowas zwischen 90 und 110 gefahren. Okay. Und als es dann besser wurde, da warst du dann wieder irgendwo auf der A5, wo es alles zweispurig ist und alles ist voller komischer LKWs und irgendwelcher Leute, die auf der linken Spur rumhängen, die da nicht hingehören. Und da ging dann auch wieder nichts, was schnell vorangehen angeht. Das heißt, wir sind eigentlich morgens um 8 Uhr irgendwas oder so. Also um 7 habe ich den Wagen geholt. 8 Uhr irgendwas oder so sind wir dann, haben wir eingeladen und sind dann losgefahren. Und meine Mutter zu Hause abgesetzt habe ich um 23.46 Uhr. Also es war ein langer Tag, kann man sagen. Danach habe ich über eine halbe Stunde einen Parkplatz bei mir vor der Haustür gesucht. Dafür alleine hätte ich diesen Tag erwürgen wollen. Das sind so Momente, wo du dann denkst, das kann ich jetzt nicht auch noch gebrauchen, dass hier wirklich gar nichts frei ist. Ich habe dann am Schluss auch rausgekriegt, warum. In einer echt langen Straße bei uns hier im Wohngebiet machen sie neue Laternen hin und haben deshalb ein wirklich episches Parkverbot da gemacht und haben die ganze eine Straßenseite komplett auf mehreren hundert Metern Länge zu einem Parkverbot erklärt. Das heißt, da fehlen mal locker 50, 80 Parkplätze oder sowas. Die natürlich, das ist ja so ein Ripple-Effekt, die sind dem ganzen Wohngebiet weggenommen. Ja, so 80 Parkplätze streichst du nicht mal eben, ohne dass das Auswirkungen auf die nähere Umgebung hat.
Ja, bei uns reichen irgendwie schon, wenn sie vorne die Straße aufreißen und 10 Parkplätze wegmachen, hast du gefühlt, du kriegst keinen Parkplatz mehr.
Ja, genau.
Total scheiße, echt.
Und diese Drucksituation sozusagen auf dem Parkplatzkessel, die habe ich dann an dem Abend, wenn natürlich, du kommst dann halt um 0 Uhr oder so, war ich dann hier bei mir.
Aber fährt dann auch keiner mehr weg
abends. Nee, natürlich nicht. Du fährst dann rum und merkst dann auch so nach dem Kurven, nach 10 Minuten, dass du auch nicht der Einzige bist, der rumkurft. Du begegnest immer wieder demselben blauen Twingo und fragst dich dann nur, er zuerst oder ich zuerst, wer hat zuerst die richtige Seitenstraße, wo es noch einen gibt.
Hast du da nicht irgendwie so Notfallparkhäuser oder sowas?
Ich habe meine Notfallstraße, die ist so 200, 300 Meter von der Haustür entfernt, wo ich weiß, dass da eigentlich immer was ist. Und das ist genau die, wo dieses Kack-Riesenparkverbot ist. Das ist genau die sie weggestrichen haben.
Okay, bei uns gibt es halt immer noch, weiß ich nicht, 3, 4 Parkhäuser im Umkreis. Und dann zahle ich halt 6 Euro für die Nacht und stelle das Auto da ab, weil ich keine Lust mehr habe.
Nee, Parkhäuser gibt's hier in der Gegend. Doch, es gibt Parkhäuser. Aber da suche ich nie in der Ecke. Ich weiß auch gar nicht, was das nachts kostet. Das habe ich noch nie gebraucht, sowas.
Okay.
Ich habe dann am Ende einen Parkplatz in einem anderen Parkverbot gefunden, was bis morgens 7 Uhr, also es ging erst ab morgens 7 Uhr los. Okay. Und da ich den Wagen um 7 Uhr bei der Autovermietung geholt habe, war klar, ich muss ihn um 7 Uhr wieder bei der Autovermietung abliefern. Mhm. Das heißt, ich würde definitiv vor 7 Uhr wegfahren, weil ich ja um 7 Uhr da sein muss. Und insofern war das dann okay, mich da hinzustellen. Aber es hat halt geregnet. Und dieser scheiß Zettel an diesem Parkverbotsschild war halt nur so ein komisches laminiertes Stück Papier und flatterte immer in dem Wind. Das heißt, ich bin da wahrscheinlich schon 2 oder 3 Mal vorbeigefahren und habe einfach nicht wahrgenommen, dass da, wie diese Begrenzung da aussieht. Ich habe nur gesehen, irgendwas Parkverbot, scheiße, hier ist Baustelle. Und bin halt weitergefahren und irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich dann angehalten habe, im Regen ausgestiegen bin und zu diesem Kackzettel hingelaufen bin, damit der endlich mal stillhält und ich das lesen kann, was da drauf steht. Und dann festzustellen, oh, das geht ja erst ab 7 Uhr, das ist ja gar nicht den ganzen Tag. Dann kann ich mich ja da jetzt die Nacht über hinstellen.
Perfekt, läuft.
Ja, aber weißt du, so nach 35 Minuten sinnlosem Rumkurven, völlig verzweifelt aus dem Auto ausgestiegen und im Regen zu so einem blöden Zettel gelaufen, um zu gucken. Naja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, das Auto, was ich hatte einen Mietwagen gemietet und es war leider so ein verkackter SUV. Man kann sich das ja oft nicht aussuchen. Man mietet ja dann immer nur so eine Kategorie von Fahrzeug und kriegt dann irgendwas, was aus dieser Kategorie oder besser ist. Und ich glaube, diesmal hatte ich Glück. Das einzige Pech war, dass es ein SUV war und dass das ein heiliger Trinker vor dem Herrn war, was den Benzin angeht, wenn man ein bisschen schneller fuhr. Aber der hatte geile Ausstattung. Also es war ein DS7 Crossback. DS ist so die Nobelmarke von Citroën.
Oh, gut, dass du das sagst.
Ja, die haben da so wie Lexus damals aus Toyota rausgeknuppert wurde und am Anfang immer alle gesagt haben, ja, Lexus, das sind diese edlen Toyotas und heutzutage ist Lexus halt Lexus. Ich glaube, denselben Weg will Citroën auch mit DS gehen, dass das eine eigene Marke sein soll, die man dann irgendwann als was Nobles wahrnimmt. Die sind dann immer ganz gut ausgestattet, diese DS-Dinger. Ich bin auch schon mal eine DS3 gefahren. Das ist so ein Kleinwagen, aber halt mit edlerer Ausstattung. Kann man gut, fand ich damals auch toll, den Wagen. Also war ich auch sehr begeistert. Ich bin ein bisschen ein gebranntes Kind, was französische Autos angeht. Wir hatten da in der Familie mehrere Aussetzer. Und ich bin nicht sicher, inwiefern ich zum Beispiel ein französisches Auto kaufen würde. Wahrscheinlich kommt jetzt Christoph mit seinem, nee, obwohl Christoph hat ja auch gerade ein gebranntes Kind mit französischen Autos. Aber er tut es nochmal, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich so ein Ding kaufen, oder wenn ich so ein Ding mir zulegen würde, würde ich es leasen und nach Ablauf der Garantie wieder zurückgeben. Ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber unabhängig davon, jetzt war es ein Mietwagen, da kann es mir ja vollkommen egal sein. Und auch da war ich jetzt wieder, wie damals bei dem DS3, mit dem DS7 Crossback, bis auf die Tatsache, dass es ein SUV ist, eigentlich begeistert. Und der hatte halt allen Schnippes. Also der hatte so LED-Scheinwerfer-Gedöns, was irgendwie mit, weißt du, so automatisches Fernlicht, was auch versucht, Leute, die dir entgegenkommen, nicht zu blenden, indem es dann genau da, wo dir das Auto entgegenkommt, das Fernlicht wegmacht. Und aber rechts am Straßenrand zum Beispiel noch anlässt.
Okay, krass. Und, das ist halt cool.
Und das Fernlicht auch automatisch, also wenn das andere Auto wieder weg ist, dann macht das wieder voll an und wenn dann irgendwie einer vor dir fährt, den du jetzt von hinten in seinen Rückspiegel blenden würdest, dann macht das Fernlicht wieder aus und wenn dir einer entgegenkommt, dann macht er wieder da sein lustiges fancy Dings und er passt
Tempomat
das.
Tempomat wahrscheinlich auch volles Rohr, oder?
Ja, Tempomat mit Radar, also mit Abstandshalter, dass
irgendwie Tempo 100, Tempomat 180 und wenn vorne einer mit 120 schleicht, dann fährt es halt auch 120.
Genau.
In 50 Meter Abstand oder wie viel?
70? Ja, du kannst den Abstand in 3 Stufen einstellen, kannst halt sagen mittelnah fern und das stellst du halt so ein und ich bin die ganze Zeit auf Mittel gefahren, das funktionierte für mich, das fühlte sich so vom Abstand irgendwie richtig an. Dann hast du sogar noch ein Feature mehr, du hast dann diesen Spurhalteassistenten, das heißt, der sieht irgendwie über eine Kamera, nehme ich an, die Linie.
Ah, die Streifen auf der Straße.
Die Streifen auf der Straße.
Cool.
Und hält das Auto automatisch zwischen den Streifen, also nicht nur zwischen den Streifen, also der pendelt jetzt nicht irgendwie und dotzt dann dagegen, wie als wäre das so ein Computerspiel, sondern der fährt wirklich.
Wie bei Pong.
Ja, genau. Nee, der fährt wirklich eine halbwegs sinnvolle Linie zwischen den beiden, also der versucht sich immer in der Mitte zu halten eigentlich.
Dann brauchst du das Lenkrad gar nicht mehr festhalten, richtig, oder?
Nee, brauchst du nicht. Du kannst den tatsächlich loslassen, aber wie das so ist heutzutage mit diesen, also sie nennen das teilautonomes Fahren, das können ja mittlerweile fast alle Autos, also Volvo, Mercedes, oh, Audi, die haben es alle heutzutage.
Ich hab's probiert.
Ja. Don't try this at home. Wenn das Feature nicht da ist, sollte man das nicht machen.
Ja.
Also du kannst es loslassen, aber es ist ja im Moment in Europa und glaube ich in Deutschland damit ja auf jeden Fall auch noch so geregelt, dass autonomes Fahren noch nicht zulässig ist. Und insofern ist es noch nicht machbar für die Leute, für die Hersteller, dass sie das jetzt alleine fahren lassen, sondern sie kommen dann immer und sagen, nach 30 Sekunden spätestens kommt dann so eine Warnmeldung im Display. Bitte halten Sie das Lenkrad fest oder so ähnlich oder bitte Lenkrad festhalten, steht da. Und wenn du diese Warnung ignorierst, dann fängt er an zu piepen und irgendwann deaktiviert sich dann auch mit lautem Getöse dieser Assistent. Wenn du allerdings nach diesen 30 Sekunden, wenn diese Meldung erscheint, einmal das Lenkrad anfasst und sozusagen er merkt, da gibt es einen Widerstand, also da ist noch jemand, der da auch mitspielt, also du, der du da an deinem Lenkrad lenkst, dann geht die Warnung wieder weg. Und dann kannst du theoretisch eigentlich, wenn du willst, auch sofort wieder loslassen und er fährt wieder weiter alleine. Das ist natürlich
die Spielerei. Das ist so ein bisschen wie dieser Sicherheitsknopf bei den Zügen, oder?
Ja, ein bisschen schon, aber natürlich ist es nicht dafür gedacht. Ja, also es kann auch jederzeit passieren, dass er diese Linien irgendwie verliert, gerade wenn du so an so Sachen denkst wie Autobahnbaustellen, wenn dann diese gelben Linien dazukommen, die ja dann oftmals auch so ein bisschen, dann sind die so kaputt gefahren, dann sind die so komisch so kringelig, ja, wenn dieser Kleber da nicht mehr hält. Und da kann er schnell mal auch verwirrt sein. Das heißt, du solltest eigentlich wirklich immer in der Lage sein, jederzeit zu übernehmen. Ja. Aber es nimmt dir so viel Ärger ab, wenn du fährst und gerade bei so einer langen Strecke, wie die wir die jetzt gefahren sind, dieses Wissen zu haben, die Wahrscheinlichkeit, dass mein geistiger Aussetzer, der irgendwann mal passieren kann, das kann ich ja, also kann er ja nie 100% ausschließen, der wird wohl, also die Wahrscheinlichkeit, dass der genau mit dem Augenblick zusammenfällt, wo dieses System auch seinen Aussetzer hat, ist halt deutlich geringer, als wenn es nur meinen persönlichen Aussetzer gäbe und kein Backup mehr.
Ja, genau.
Und das alleine macht es sicherer einfach. Ganz, ganz simpel. Und das ist wirklich toll. Also es macht es weniger anstrengend zu fahren. Schon an dieser Abstandstempomat, du schaltest diesen Abstandstempomaten ein, stellst den auf 150, 170, 180, was auch immer du einstellen möchtest, und fährst und du erwischst dich teilweise dabei, wie du 20, 30 Minuten kein einziges Pedal angetippt hast. Allein die Füße müssen nichts mehr machen. Das tut, irgendwer vor dir schert aus und fährt dir jemand davor. Du nimmst das zur Kenntnis, aber du weißt genau, das ist vom Abstand her so, das wird er sehen, der wird es merken. Und wenn er es nicht merkt, dann merke ich das noch, dass er es nicht merkt. Aber es ist einfach so zuverlässig. Ich habe es nie erlebt, dass er es nicht merkt. Also dieser Abstandstempomat geht immer.
Kann der auch in der Stadt den benutzen, also bei 50 und an der Ampel halten und so ein Kram? Mhm.
Der Abstandstempomat funktioniert bis zum Stillstand und kann auch dann, wenn du wieder losfahren willst, musst du einmal bestätigen, dass du wieder losfahren willst. Also du musst diesen Wiederaufnahmeknopf von dem Tempomaten drücken.
Okay.
Weil er, wenn er einmal angehalten hat, fährt er nicht wieder los, ohne dass du sagst, dass er das machen soll. Aber dann ist sofort das letzte Programm wieder aktiv. Also du drückst dann einfach nur in dem Augenblick, wo der vor dir losfährt, einmal auf den Knopf. Hm. So nach dem Motto, ich bin noch da, ich bin noch wach, du kannst jetzt wieder fahren. Und dann fährt er weiter und hält auch wieder an, wenn der vor dir wieder anhält. Dieser Spurhalteassistent funktioniert am besten, wenn wirklich auch Linien da sind. Also auch wenn du so durch kleine Dörfer fährst, wir haben mal so ein bisschen Stauumfahrung machen müssen, wo wir dann mal runter waren von der Autobahn und so ein bisschen Landstraße gefahren sind, auch durch so Dörfer durch. Und wenn rechts keine Linie mehr ist, also auf der Landstraße draußen, wo du rechts eine weiße Linie hast und in der Mitte dann dieses gestrichelte, da funktioniert das super. Manche Kurven sind ihm zu eng. Da merkst du dann, dass das funktioniert nicht richtig. Also da bist du dann auch schon so ein bisschen gewarnt und hast die Hände auf jeden Fall am Lenkrad und lässt die Hände so ein bisschen locker und lässt ihn mal machen und guckst mal, wie gut er klarkommt. Und da gibt's ja manchmal so Kurven, wo du merkst, da greife ich jetzt lieber doch nochmal ein bisschen beherzt damit rein. Also er wird, dieser Assistent wird nicht zum Sportwagenfahrer auf der Landstraße.
Das soll er auch gar nicht. Also darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, dich ein bisschen zu unterstützen, dass alles ein bisschen einfacher wird.
Genau. Aber, und wenn du dann in die Ortschaften reinkommst und diese rechte Linie verschwindet, da ist dann nur noch eine Bordsteinkante, dann habe ich ihn oft dabei erwischt, wie er dann nicht mehr wusste, was er machen soll. Und dann geht diese grüne Display-Hinterlegung aus und sagt dann hier, weiß ich nicht, mach mal selber. Und das weiß man dann aber auch recht schnell. Also man hat dann relativ schnell, jetzt, wie gesagt, ich hatte den Wagen einen Tag, allerdings jetzt über 1000 Kilometer. Insofern schon ein ordentlicher Tag, was das Autofahren angeht. Aber ich war innerhalb des ersten Viertels von diesen 1000 Kilometern, vielleicht sogar noch schneller, war ich so dran gewöhnt an dieses System, dass ich das Gefühl hatte, ich kann sehr gut einschätzen, was es kann und was es nicht kann und wo es mich unterstützt und wo es aufgeben wird, dass dann auch nicht mehr viele Überraschungen waren. Also man hat dann irgendwann so das, du entwickelst so ein Gespür dafür, was er macht und wo er gleich scheitern wird.
Okay, ja, cool. Also, ja, deine Empfehlung ist sozusagen, neue Autos und jetzt nicht speziell der DS7, wie auch immer.
Ja, hieß, wie gesagt, es ist ein SUV. Ich mag keine SUVs. Insofern würde ich dieses Auto nicht speziell empfehlen.
Nee, aber deswegen, ja, ich meine, neue sagst, Autos.
Genau, dieses technische Feature, teilautonomes Fahren, was es jetzt bei vielen Herstellern gibt, sie nennen es dann irgendwie Lane Assist oder Spurhalteassistent oder keine Ahnung was und dieses Cruise Control mit Abstandstempomat heißt dann in der Regel ACC, also Adaptive Cruise Control. Diese Extras, wenn jetzt irgendjemand von unseren Hörern gerade dabei ist, sich zu überlegen, ob er ein neues Auto kauft und ob die 500 Euro vielleicht gut investiert wären oder 1500 oder wie viel auch immer das entsprechende Paket kostet, die sind natürlich nicht bei allen Herstellern gleich gut. Das sieht man online, wenn man sich so Vergleichstests anguckt, durchaus. Mhm. Aber grundsätzlich ist das jedenfalls eine Überlegung wert. Also der jetzt von dem DS7 war auf jeden Fall schon besser als der von einem 2017er Audi A6, den ich mal als Mietwagen hatte. Der hatte dieses Teilautonome mit dem Lenken nicht, aber der hatte diesen Abstandstempomaten und dieser Abstandstempomat von dieser Generation Audi, der hat zum Beispiel so Sachen gemacht wie, du bist auf der Mittelspur, fährst 140, vor dir ist niemand, das heißt, das Auto fährt Strich 140, wie festgenagelt, alles super. Und jetzt kommt ein anderes Auto und fährt mit 150 an dir vorbei und schert relativ eng vor dir ein. Als Mensch würdest du gar nichts machen. Du würdest einfach weiter 140 fahren. Für einen Bruchteil von einer Minute, für vielleicht 5 Sekunden oder 8 Sekunden, ist dein Sicherheitsabstand zum Vordermann natürlich unterschritten, weil der ist ja jetzt relativ dicht vor dir eingeschert. Aber der hat dich ja gerade überholt. Der hat ja einen ordentlichen Geschwindigkeitsüberschuss dir gegenüber. Und der wird, dieser Sicherheitsabstand wird in Kürze wieder okay sein. Und deshalb reagierst du eigentlich nicht. Und dieser Audi, den ich damals hatte, es war ein A6, auch toll ausgestattet mit allem Schnippes, mit 280 PS und Zeug und Getu und Gedöns, alle Extras, die man sich so denken kann. Aber eben jetzt nicht die allerneueste Generation, sondern ein Jahr zurück. Und der hatte diesen Abstandstempomat und der hat sofort reagiert mit, da schert jemand ein, mein Sicherheitsabstand stimmt nicht, ich trete in die Bremse. Und hat dann den Sicherheitsabstand wieder hergestellt und dann fährt er vor dir weg oder beziehungsweise du bremst halt,
der Abstand
stimmt wieder und dann gibt er wieder Gas und dann fährt er wieder 140 nach ein paar Sekunden. Aber dieses kurze Moment von runterbremsen, wieder hochbeschleunigen, ist halt sinnloses Spritverbrauchen und auch unangenehm für die Insassen und vollkommen pointless. Das willst du eigentlich nicht. Und die Elektronik jetzt in dieser DS7 hat das sinnvoller gemacht. Also ich weiß nicht, ob der dann irgendwie über den Radar und über seine ganzen, der hat ja diesen Totwinkelassistenten, da hatte der Audi auch alles. Aber der beobachtet das Auto ja eigentlich schon, wie es an dir links vorbeifährt und dann vor dir einschert. Das sieht er ja die ganze Zeit mit den ganzen Sensoren.
Genau, ich glaube da eben, dass die Zusammenarbeit von den ganzen Sensoren zu, weiß ich nicht, irgendwie Machine Learning, irgendwas aufgeschlaut, bis das mal richtig alles funktioniert, bis die wissen, welche Daten sie in welcher Art nutzen können und sie dann auch wirklich einsetzen, ja, dauert vielleicht auch noch ein bisschen.
Genau.
Aber
also ja, da würde mich jetzt echt sehr interessieren, wie das ist, mal mit so einem Tesla mit vollautonomem Fahren, mit diesem Autopilot, der in Deutschland irgendwie, da bin ich jetzt auch nicht ganz informiert, also ich weiß, dass sie in Amerika schon so teilweise so fahren, dass sie minutenlang da die Hände vom Lenkrad nehmen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland genauso funktioniert oder ob da irgendwelche Abstriche sind, ob die Software eine andere ist. Aber in jedem Fall sollte er ja irgendwie deutlich weiter sein. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil jetzt bin ich angefixt für dieses Thema.
Mhm. Ja, vorstellen.
Ja, also es war eine sehr stressige Fahrt, aber ohne diese Assistenzsysteme wäre es noch viel stressiger gewesen.
Ja, dann weiß nicht, wie viele Stunden hier, 15, 16 Stunden da unterwegs wart, das ist mal komplett durch. Also ist man wahrscheinlich so schon, aber das ist noch viel schlimmer.
Ja, also gut. Ich bin natürlich nicht alles selbst gefahren, meine Mutter hat schon auch Teile davon gefahren, aber ja.
Ja, aber trotzdem.
Bleibt ja nicht aus.
Ist ja durch. Ja, sehr schön. Also, moderne Autos. Eine Empfehlung.
Genau. Kaufen Sie sich mal wieder was für 50.000 Euro, gönnen Sie sich was.
Ja. Haben wir noch Themen? Nee, ich glaube nicht, oder?
Ich glaube nicht, nee. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf diese Sendung. Mein Martini ist auch so gut wie leer. Bisschen warm jetzt schon. Mit diesen Gedanken an einen eiskalten Martini, den man austrinken kann, entlassen wir die Leute jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in ihren Weg zur Arbeit oder was, was sie gerade so haben. Kommentare zu all den Themen, zu Western, zu Marvelous Mrs. Maisel, zu schlechten Whitney Houston Witzen für die Bodyguard Serie, zu Empfehlungen, was ich mir für einen Rechner kaufen soll oder welches französische Auto vielleicht doch nicht so scheiße ist und alle Extras hat, nehmen wir auf sneakpot.de entgegen. Und bis dahin würde ich sagen, Prost und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Cheers.